Florian. Ich mache den Echte Papas Podcast. Nein, ich produziere und ich moderiere ihn. Alle zwei Wochen zusammen mit Marco, dem Redaktionsleiter, der Mental Dad. Nee, war falsch, oder?
Danke, nee, du machst das total richtig. Und ich meine, was hast du heute gefrühstückt? Du bist ja so voller Elan. Mensch, Flo.
Ich trinke grünen Tee.
Das ist dein Geheimnis. Okay, lass uns gleich bei diesem Tempo bleiben. Es ist alles gesagt, wir müssen nur noch eine Frage stellen. Du willst sie heute stellen, oder?
Ja, warte mal. Die Frage, die ich habe, seit du Kinder hast, hast du sie jemals wirklich verstanden? Also ich meine so à la Marco, Kind, Kind, Marco, Endnis.
Du, es ist ja so, ich verstehe mich ja manchmal gar nicht. Ne? Wie soll ich denn dann andere Leute verstehen, geschweige denn meine Kinder? Also, nee, also ist manchmal ist es ein Buch mit 7 Siegeln, manchmal denke ich so, ah ja, jetzt habe ich den Code geknackt, aber es ist immer wieder schwierig und ja, am schwierigsten war es tatsächlich, als sie ganz, ganz klein waren, wenn so ein Wurm nur schreit, ne, und man dann mutmaßen muss, hat es Hunger, hat es Durst, ist es müde, will es spielen, hat es Schmerzen, oh. Also da wünscht man sich tatsächlich so ein Übersetzerbuch.
Ja, wobei deine Frau hat das sicherlich am Schreien erkannt. Die hat die Nuancen alle sehr gut unterscheiden
können. Ja, der Mutterinstinkt. Dazu muss ich dir ja zum Mutterinstinkt muss ich dir ja wohl nichts mehr sagen, nee, nachdem wir diese Folge mit den Doulas damals aufgenommen haben, oder?
Ja, und kürzlich haben wir da so eine Folge aufgenommen mit den Mamsterrädern. Da habe ich auch leider eine auf den Deckel gekriegt. Aber da kommen wir später noch dazu. Das ist ja eine Folge, da müssen wir ja jetzt noch nicht spoilern.
Genau, also heute geht es um das Thema Kinder richtig verstehen und wir haben einen Gast eingeladen und zwar die Claudia Schwarzelmüller, besser bekannt bei Instagram und TikTok als der Kinderdolmetscher oder halt auch die Kinderdolmetscherin, so heißt übrigens auch ihr aktuelles Buch, was sie ausgegeben hat und darin erklären sie haargenau, wie Kinder von 0 bis 6 Jahren eigentlich ticken und was sie uns eigentlich sagen wollen, also perfekt eigentlich für alle. Und ich bin ein großer Fan von der Claudia bei Instagram, weil sie das echt so, sie bringt das echt so schön rüber. Und deshalb freue ich mich total, dass wir sie dazu gewinnen konnten, in unseren Podcast zu kommen.
Werbung.
Seid ihr dieses Jahr in den Sommerferien mit dem Auto unterwegs? Dann habe ich ein paar Tipps, damit die Fahrt ein schönes Familienabenteuer wird. Snacks und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kids sind ein Muss. Glaubt mir, sonst kann es schnell unangenehm werden. Und am besten fahrt ihr los, wenn die Kids noch schlafen. Ein paar Stunden ruhige Fahrt sind Gold wert. Was auch noch Gold wert ist, eine unkomplizierte und verlässliche Kfz-Versicherung. Schließlich hat niemand Lust, sich im Urlaub um komplizierte Versicherungsthemen zu kümmern. Die Allianz bietet euch beim Familienurlaub im Ausland einen unkomplizierten Top-Schutz und reguliert bei unverschuldeten Unfällen sogar nach deutschem Recht. Das kann wirklich den Urlaub retten. Also, denkt dran. Snacks und Unterhaltung für die Kids sowie eine gute Kfz-Versicherung sind das A und O. Mit der Allianz Kfz-Versicherung seht ihr da auf der sicheren Seite. Schaut mal in den Shownotes vorbei oder informiert euch unter allianz.de/kfz. Dort findet ihr alle wichtigen Informationen. Allianz. Dafür dein Leben und für jeden Kilometer, den ihr im Familienurlaub zurücklegt. Hallo Claudia, schön, dass du bei uns bist, bei den echten Papas. Herzlich willkommen.
Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr, vielen Dank.
Ja, wir freuen uns auch total, so ein Hochkaräterin da zu haben. Weil man kennt dich ja schon aus den sozialen Medien und zwar als Kinderdolmetscher. Und jetzt hast du ein gleichnamiges Buch oder ein fast gleichnamiges Buch herausgebracht. Ich glaube, das Buch heißt tatsächlich Die Kinderdolmetscherin, oder? Da wird gegendert?
Ja. Also das Dumme ist ja, ich bin eigentlich, also es heißt eigentlich die Kinderdolmetscher. Darum ist es bei mir Kinderdolmetscher, weil wir mehrere sind. Ich bin nur die Nase, die jetzt irgendwie, das ist irgendwie so passiert, dass ich jetzt immer vorne stehe. Aber ich möchte meine ganzen lieben Kolleginnen und Kollegen da nicht rauslassen. Also sind es eigentlich die Kinderdolmetscher.
Das heißt, sie sind alle in Deckung gegangen dann.
Genau. Ich muss da alleine stehen. Das ist schon wirklich.
Ja. Aber nicht, um die Hörer und Hörerinnen jetzt zu verwirren. Dein Buch heißt Die Kinderdolmetscherin.
Genau, ja. Das habe ich auch tatsächlich ganz alleine geschrieben, genau.
Okay, da kommen wir gleich nochmal zu. Und dieses Buch richtet sich ja an Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren. Und genau. Kinderdolmetscherin, also ich bin persönlich da immer so ein bisschen bei Babyflüsterin, ne? Also Dolmetscher. Du scheinst ja viele Sprachen zu beherrschen. Das ist natürlich meine erste Frage. Welche Sprachen beherrschst du denn alles, liebe Kinderdolmetscherin?
Also Deutsch, Englisch und Kindisch, aber auch nur Hochkindisch. Also es gibt ja so viele Dialekte da kann ich auch nicht alle. Also es ist genau.
Aber Kindisch umfasst tatsächlich jede Altersgruppe.
Ich würde sagen, genau. Man unterstellt mir, dass ich sogar Pubertierende verstehe, insofern.
Kommen wir vielleicht später nochmal zu.
Aber in den ersten Jahren sprechen ja Babys gar nicht. So, genau. Da wird das ja schwierig mit dem Übersetzen, oder?
Total. Also dazu muss man einfach dann sehr viel Wissen, so ein bisschen Hintergrundwissen haben. Darum habe ich auch das Buch geschrieben über die Bedürfnisse. Was ist es überhaupt, was das Baby jetzt gerade für Bedürfnisse hat? Ich würde aber sagen, das Schwierigste ist, dass man als Baby halt am Anfang nicht einmal Mimik und Gestik hat. Das heißt, als Eltern steht man wirklich total hilflos da, weil wir können ja notfalls ohne Sprache und sagen dann, aha, der sieht so aus, als würde er gerade das und das wollen. Aber das geht bei ganz jungen Babys halt auch nicht. Die müssen eben Mimik und Gestik erst entwickeln. Das heißt, man steht da so und weiß gar nicht, okay, wie verstehen wir uns jetzt? Es gibt nur eine Möglichkeit, und zwar ist das von Körper zu Körper. Also man muss sozusagen das abspüren, um ein blödes Psychologenwort mal zu verwenden, was denn bei dem Kind los ist. Und das ist halt wirklich sehr, sehr ungewohnt für die meisten Eltern. Das ist wahnsinnig schwer. Du musst wirklich sozusagen fühlen, was gerade los ist.
Haut an Haut?
Nee, einfach so. Kennst du das, dass du so ein Gespür für andere Menschen bekommst? Manchmal kommst du in so einen Raum rein und weißt, oh, hier ist die Atmosphäre aber komisch.
Also so wie Marco heute doch sehr aufgeregt ist, das spüre ich ja quasi durch den Bildschirm hindurch.
Perfekt, genau.
Ah ja.
Genau so, das spürst du einfach auf irgendeiner Ebene. Selbst wenn du ihn nicht sehen würdest, spürst du das irgendwie. Und so ähnlich ist beim Baby halt auch.
Aber spannend, tatsächlich, dass Sprache mehr ist als nur das gesprochene Wort, sondern, wie du schon sagst, Mimik und Gestik. Und wenn die fehlt, dann wird's doppelt schwer scheinbar.
Genau, dann wird's richtig schwierig, genau.
Aber wie ist denn das mit dem Schrei? Also mit dem Schreien von Kindern. Also es gibt ja Eltern, die sozusagen anhand des Schreien des Kindes sofort wissen, was es möchte oder was es braucht.
Ja, das wird immer gesagt. Es gibt leider eine sehr deprimierende Studie, weil es gibt ganz viele Kinderkrankenschwestern, die sind total davon überzeugt, dass sie am Schreien heraushören können, was das Kind hat. Die sind wirklich total davon überzeugt. Leider gab es so eine Studie dazu und die haben auch eine Trefferquote, die einfach nur der Wahrscheinlichkeit entspricht. Also so viele Bedürfnisse gibt es ja nicht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, aha, hat 4 Stunden nichts gegessen, könnte jetzt Hunger haben, ist dann einfach hoch. Aber also eigentlich... eigentlich ist es schwierig, das am Anfang rauszuhören. Vor allen Dingen deswegen, weil das Kind am Anfang selber auch noch nicht so genau weiß, wo es eigentlich hin will. Also ich lerne gerade, meine Bedürfnisse einzuteilen. Das kann sehr, sehr schnell gehen, wenn ich jemanden habe, der mir da in Anführungsstrichen gut zuhört. Aber ja, es bleibt am Anfang so ein bisschen, ich will irgendwas. Was will ich denn? Weiß ich jetzt auch nicht. Irgendwie geht's mir schlecht. Wäh! Und dann finde bitte raus, was es denn jetzt ist.
Total spannend. Bevor wir da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer gehen, würde ich einmal noch mal ganz kurz für mich, aber vor allem auch für unsere Hörer und Hörerinnen wissen, wie wird man denn eigentlich Kinderdolmetscherin? Weil das ist ja jetzt, gut, das ist ein Begriff, der sehr eingängig ist, aber es ist ja keine Berufsausbildung oder kein Studiengang.
Nicht so richtig. Vielleicht müssen wir noch mal einen erschaffen dafür. Aber eigentlich, also in meinem Fall ist das ganz einfach. Man studiert einfach Psychologie mit Schwerpunkt Kinder und Kinderpsychiatrie und dann macht man diverse Zusatzausbildungen und dann arbeitet man 25 Jahre mit Kindern. Also ganz einfach eigentlich. Es reicht einfach eigentlich, wenn man irgendeinen Grundberuf hat im Kinderbereich und dann einfach zuhört. Also wirklich Kindern ernsthaft gut zuhören und sie ernst nehmen mit dem, was sie sagen. Und dann kriegt man allmählich so ein Gefühl dafür.
Wie von welcher Fähigkeit sprechen wir denn? Beziehungsweise wie hast du diese Fähigkeit entwickelt? Mal abgesehen durch deine Studien, was du gerade schon dargelegt hast. Aber mal angenommen, ich würde das jetzt auch alles machen. Hätte ich dann diese Fähigkeit?
Ich möchte mich nicht gern als einzigartig darstellen, weil ich so wahnsinnig viele tolle Kollegen habe. Es geht, glaube ich, wirklich ums Zuhören. Also du als Papa kannst das auch. Wenn du wirklich, habt ihr Momo gelesen? Das Buch Momo von Michael Ende?
Gilt der Film auch?
Der Film geht auch, genau. Aber da, also im Buch ist es so wahnsinnig schön beschrieben, weil Momo sagt einfach, sie hört so zu. Also sie lässt sozusagen ihre eigene Meinung, ihre eigenen Ideen komplett weg und öffnet sich komplett und hört einfach nur zu, was das Gegenüber zu sagen hat. Und wenn du das machst beim Kind dann oder überhaupt bei jedem Menschen, dann kommen da sehr spannende Sachen bei raus. Du musst nur dich selber rauslassen.
Das ist der Moment, in dem ich gerne anbringe. Ich habe ja eine Organisation gegründet, die nennt sich Redezeit für dich, wo genau das passiert.
Ah, wow.
Digitales Zuhören, wobei ich das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig in den Topf mitgeschmissen hätte, weil ich mir gedacht habe, okay, als Kinderdolmetscherin, gerade wenn es um die ersten paar Monate oder die ersten Jahre geht, wo ja eigentlich nicht wirklich sehr klar herauskommt, wie du schon sagtest, dass sozusagen eben oder was dahinter steckt, was man dolmetschen wollen würde als bei anderen Menschen.
Aber ich glaube, dann, das muss ich mir dringend anhören. Das klingt total gut, was du da gemacht hast. Also einfach jemand anders sprechen lassen und wirklich zuhören. Wie gesagt, der schwierige Teil ist, dass man nicht wartet und guckt, warte mal, meine Meinung dazu ist. Oder bei Eltern ist es, kommt erschwerend hinzu, dass ich immer ein Ziel habe. Ich möchte erziehen, ich habe einen Wunsch für mein Kind, ich habe Träume, Ideen, wo es hingehen soll. Und das macht es mir etwas schwer, einfach zu sagen, hier sitzen zwei Menschen und ich höre zu.
Ich würde ganz gerne nochmal das aufgreifen, was du davor gesagt hast. Du hast zu Flo gesagt, so, das kannst du auch als Papa, ne? diese Fähigkeiten erlernen. Es gibt wahrscheinlich ganz viele Menschen, mutmaße ich mal, die der Meinung sind, dass die Mutter, die das Kind ja 9 Monate lang ausgetragen hat, weniger Verständigungsprobleme hat als der Vater. So gerade so bei den Babys. Ist diese Mutmaßung richtig?
Leider, also die gibt es wirklich überall und die ist extrem stark. Also das ist ein ganz, ganz doller Glaubenssatz bei uns. Mama kann das besser oder ein Kind gehört zur Mutter. All diese Sätze, die wir so haben, eigentlich stimmt es nicht. Denn die Natur ist ja nicht blöd und sagt sich, wow, ich brauche unbedingt einen Plan B. Wenn das irgendwie hier nicht läuft, dann brauche ich jemand anders, der sich kümmern kann. Und darum ist es ist völlig faszinierend. Derjenige, der sich mehr kümmert oder überhaupt viel kümmert, entwickelt wirklich, also das ist völlig faszinierend. Die Gehirne von Vätern verändern sich genauso wie die Gehirne von Müttern. Also plötzlich, wenn man sich viel ums Kind kümmert, schüttet man mehr Oxytocin aus und das Kuschelhormon, das wird alles stärker und es gibt wirklich genau dieselben Gehirnveränderungen. Papas können sich absolut 100% genauso gut kümmern wie Mamas. Aber ja, im Moment ist die Gesellschaft noch so ein bisschen dagegen. Und dann hat man mehr Oxytocin. Also dann weint ihr auch bei Disney-Filmen. Tut mir leid.
Aber dann ist es auch einfacher scheinbar für uns, diese Sprache zu lernen, oder?
Absolut, genau. Mhm. Genau, wirklich. Gibt es keinen Unterschied, nur in unseren Köpfen leider noch.
Aber man muss sich auch nicht entscheiden, oder? Man muss sich nicht für Mama oder Papa entscheiden. Letztendlich, wenn beide sich gleich viel von Anfang an einbringen und sich kümmern, dann ist beiden es gegeben, das Kind zu verstehen.
Absolut, wirklich. Das Dumme ist nur, dass man manchmal, also es ist ja meistens so, dass einer irgendwie doch noch für den Familienunterhalt sorgen muss und derjenige ist dann meistens eben derjenige, der weniger Zeit hat. Also der ist dann, und es wäre kurzer Appell, wenn wir jetzt von Mamas reden, Appell an alle Mamas, bitte lass Papa die Zeit zum Ausprobieren, zum die eigene Beziehung zu dem Kind schaffen, das wäre so, so, so wichtig. Und behandle ihn nicht als, ich habe irgendwie einen TikTok draußen, das sage ich, dass man den Papa so als Praktikant behandelt. Weißt du, so ein Aushilfsarbeiter, der auch mal was machen darf. Das ist echt schade. Eine wertvolle Ressource total verschwendet. Tut mir leid.
Aber man kann es tatsächlich nicht quantifizieren, oder? Man kann jetzt nicht sagen, also weil du sprachst ja davon, das Gehirn von Vätern verändert sich, wird empfänglicher für dieses ganze Kümmergeschichte, sage ich mal. Wenn sie also man kann jetzt nicht sagen, so, wenn du so und so viele Stunden in der Woche das und das machst. Also das
Vielleicht gibt es da eine Zahl, oder? Genau, vielleicht gibt es da eine Zahl, aber die kenne ich jetzt nicht. Ich glaube auch nicht, dass die untersucht wurde, wie viel Zeit genau. Aber auf jeden Fall einfach, wenn du merkst, ich fühle mich, ich kriege so ein Gefühl für das Kind, ich fühle mich sicher damit. Und ich habe, Mamas haben das am Anfang auch, dass sie so sagen, wow, dieses kleine Bündel, Mensch, was mache ich denn jetzt damit? Ich habe keine Ahnung. Das geht wirklich Mamas absolut genauso.
Ja. Und dann halt regelmäßig Disney-Filme gucken und schauen, wie man reagiert. Ja. Und wenn die erste Träne kullert, dann weiß man, man hat's geschafft.
Absolut. Bei Bambi oder so kann ich total empfehlen, wenn man da sitzt und denkt, die Mama ist tot, dann ja. Oder Findet Nemo, ja, ganz schlimm, genau. Mhm.
Dein Buch basiert ja auf zwei Grundelemente der Kindererziehung, nämlich Leiten und Folgen. Was genau steckt dahinter?
Oh, ich bin so glücklich über diese Frage. Vielen Dank. Weil das ist eigentlich das, worüber ich immer am allermeisten und am allerliebsten reden würde. Aber keiner will immer darüber reden. Ich weiß auch nicht.
Okay, deine Bühne, Claudia. Leg los.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so schnell zusammenfassen kann. Darum habe ich es ja aufgeschrieben.
Lass dir Zeit. Wir haben einiges an Zeit.
Wir haben einiges an Zeit. Wie schön. Also, ich finde es so völlig faszinierend. Ich habe halt nach irgendwas gesucht, was wirklich universal ist im Leben mit Kindern. Weil wenn man Psychologie studiert, dann hat man wahnsinnig viele verschiedene, der sagt das, der sagt das, der sagt das. Das kann man ja als Eltern, wenn man sich so ein bisschen durchliest, durch die Literatur auch schon erleben, dass man denkt, boah, völlig verschiedene Meinungen. Und dann habe ich irgendwie nach irgendwas gesucht, was halt universal ist, möglichst durch alle Zeiten und weltweit gleich. Und bin dann irgendwann halt in Holland auf die Methode Marthe Meo gestoßen. Und das war endlich mal jemand, der hat sich hingesetzt, Maria Arz heißt die Begründerin davon, und hat 10 Jahre lang Videos analysiert und immer geguckt, was unterscheidet denn erfolgreichen Umgang mit Kindern von weniger erfolgreichem Umgang. Das hier sieht irgendwie gut aus. Was ist denn da anders als hier bei dieser Szene? Hä? Wo ist denn da der Unterschied? Und sie hat dann einfach ganz kleine Details rausgefunden, die tatsächlich weltweit überall gleich sind. Und Grundlage ist es eben, dass es nur 2 Situationen gibt im Leben mit Kindern. Leiten und Folgen. Alles, übrigens nicht nur bei Kindern, alles ist irgendwie ein Leitungs- oder ein Folgemoment. Also im Moment habe ich hier die Leitung und ihr folgt. Und sobald ich den Mund halte, fängt ihr wieder an zu reden, dann habt ihr die Leitung und ich folge. Das ist wie so ein sozialer Tanz, der immer hin und her geht zwischen Menschen. Und es ist halt bei Kindern sehr, sehr wichtig, im Blick zu behalten, dass es Momente gibt, in denen es deine Leitung braucht. Und zwar alle Momente, die eine Struktur haben. Also alles, was, wo du den Ablauf kennst und dein Kind aber noch nicht. Also das, sowas wie, ja?
Das hört sich aber so an, als würde ich 99% der Erziehung aus Leiten bestehen, oder?
Das fühlt sich im Moment so an, aber eigentlich sind es nur so Momente wie, also Essen, Anziehen, das beliebte Zähneputzen, Kochen, also irgendwas, was in einer bestimmten Reihenfolge erledigt werden muss. Und ganz viele Momente sind aber Momente, in denen du dem Kind folgen kannst, wo es sozusagen seine eigenen Impulse entwickelt, eine Idee hat, was spielen möchte. Und in diesen Momenten folgst du. Und das ist nicht so, dass man sagt, in dieser Situation wird nur geleitet, streng durch. Und in dieser Situation wird nur gefolgt. Sondern es geht immer so ein, also beide Situationen haben auch Elemente von dem anderen. Jetzt wird es etwas kompliziert, tut mir leid. Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Man muss nur einmal gucken, das habe ich zu tun in der Leitungssituation und das in einer Folgesituation. Und dann mischt sich das so ganz intuitiv, automatisch. Gar kein Problem.
Okay, was genau haben wir denn in einer Leitungssituation zu tun?
Also der wichtigste Satz ist eigentlich, sag, was deine Hände tun. Das ist ganz interessant, weil was ich halt sehe häufig bei Eltern, dass sie erst denken, ich muss dem Kind ganz lange Platz lassen und erstmal nicht leiten. Und dann gehen beide verloren, das Ganze wird völlig chaotisch und dann fängt man an zu leiten in einer sehr, sagen wir mal, sehr starken Art und Weise und ist meistens schon völlig genervt, weil man es einfach zu lange hat laufen lassen. Es wäre richtig klug, wenn du sagst, okay, ich kenne die Struktur vom Zähneputzen, ich muss mein Kind da ganz, ganz kleinschrittig durchleiten. So, genau, du stehst schon am Waschbecken, prima. Ja, wir nehmen die Zahnbürste, ja, und jetzt kommt die Zahnpasta, genau. Und jetzt machen wir, weißt du, je nach Alter des Kindes, weißt du, hast du so ein Gefühl, was kann dein Kind schon wissen und was nicht. Also bei einem 6-Jährigen machst du das nicht mehr so, denn du weißt, aha, der hat das schon gelernt. Aber bei einem 1,5- oder 2-Jährigen musst du noch ganz kleine Stücke machen, damit du dein Kind da sozusagen durchcoacht.
Aber das funktioniert beim 6-Jährigen natürlich nur, wenn ich, als er 1,5 war, das schon sehr konsequent gemacht habe, oder? Weil sonst kriege ich wahrscheinlich beim 6-Jährigen ein Problem. Also meine Kinder sind 15 und 18. Ich weiß nicht, ob da noch was geht.
Also, wenn du jetzt nach Hause gehst zu deiner 15-Jährigen, sagst, so, wie tun die Zahnpasta da, das kann ich so gar nicht empfehlen. Nein, bitte nicht.
Aber gut, jetzt wissen wir, dass sich das mit steigendem Alter, dass die Leitung sozusagen, ich sag mal, nicht so kleinteilig mehr ist, sondern sie wird, sagen wir mal, grober, würde ich genau. Das jetzt ne, so beschreiben. Aber trotzdem gibt es ja noch ganz viele Momente, in denen die Leitung einfach auch durch alltägliche Situationen trotzdem oder durch die Struktur ja erfolgen muss, weil sonst auch dann ja Zähneputzen immer noch nicht cooler ist als vor 3, 4, 5 Jahren.
Das stimmt, genau. Warte, jetzt habe ich die Frage dahinter.
Nee, okay, gut, so weit war ich noch nicht. Das kriegen wir jetzt. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, es wird grober, verändere ich den Fokus in dieser Leitung oder bleibt der weiterhin gleich, nur dass ich einfach nicht jetzt alle paar Sekunden oder jeden Schritt sozusagen begleite? Also ich habe einen 8-Jährigen und da ist Leitung schon immer noch, glaube ich, ein Thema, zumindest in gewisser Struktur, gerade was morgens betrifft. Morgens ist halt, glaube ich, in jeder Familie so eine Zeit, die man gerne ganz schnell durchballert, damit alle dann schnell genervt ihres Weges ziehen können. So fühlt sich das manchmal an.
Ja, wie gesagt, das ist total Realität, ja. Mhm.
Und dann gibt es halt die Momente, in denen man einfach wahrscheinlich eher sagt, gut, jetzt mach mal dein Ding. Und ist das der Moment, in dem ich dann folge und er leitet? Oder?
Also bei einem 8-Jährigen, das ist ein ganz gutes Beispiel, weil da ist es schon ein bisschen, wird es halt immer komplexer. Also eigentlich macht man das immer bei Menschen. Du kommst immer in den Raum rein und schätzt ein, was die Leute, die da sind, jetzt hier wissen können und was nicht. Und das, was die nicht wissen können, das sagst du. Also, ich würde jetzt nicht sagen, ich beuge mich vor und spreche ins Mikrofon, weil das seht ihr, ihr seid ja nicht doof, ne? Aber würde ich jetzt plötzlich aufstehen und weglaufen, würde ich dazu sagen, warte, ich muss mal eben kurz. Ja, und das macht man die ganze Zeit. Man informiert die Umwelt darüber, ich fahre mal los, bin mal im Keller, ich gehe noch kurz einkaufen. Also du sagst alles, was die Leute nicht wissen können. Und bei deinem 8-Jährigen musst du halt gut abchecken, was weiß der jetzt schon? Was kann der alleine? Und wo muss ich einfach noch weiter coachen? Und dann musst du auch so ein bisschen als Eltern immer so nochmal den Überblick haben, zu gucken, warte, diese Situation scheint öfter nicht zu funktionieren. Wo ist denn hier das Problem? Also so ein bisschen so in die Vogelperspektive gehen und von oben einmal gucken. Warum läuft das nicht? Ist es vielleicht so, dass das Kind, dass der Kooperationsakku, wie wir sagen, dass der alle ist? Also wenn man aus Schule oder Kita nach Hause kommt. Ist total interessant. Wir selber sind auch völlig erschöpft nach dem Job, wollen gar nichts mehr, sagen nur, oh, lass mich jetzt mal, ich brauche mal kurz. Aber vom Kind erwarten wir dann oft noch hohe Kooperationsfähigkeiten, die einfach nicht mehr, die sind einfach alle für den Tag, so, Punkt. Und morgens, wenn ich noch müde bin, einmal gucken, brauchen wir einfach mehr Zeit? Ist es einfach zu hektisch? Versuche ich zu viel auf einmal? Was verlange ich da eigentlich? Das ist ganz spannend, sich einmal reinzuversetzen, so von dem 8-Jährigen ausgeschaut. Wie ist denn sein Tag schon bisher gewesen? Was bräuchte er denn?
Kooperationsakku finde ich ja total ein super Wort. Hast du dir das ausgedacht oder ist das tatsächlich Fachjargon?
Nee, das fürchte ich, klingt sehr ausgedacht. Ich glaube nicht, dass das vielleicht ist das schon irgendwo, aber ich glaube, nein.
Was kann man denn, eine letzte Frage hätte ich noch, bevor Marco weiterfährt, was kann man denn bei diesen Folgen und Leiten am meisten falsch machen? Egal in welchem Alter.
Egal in welchem Alter, dass man, also was ich halt im Moment in dieser Zeit, sage ich mal, früher war es vielleicht umgekehrt, sehr interessant, in der autoritären Phase hat man zu viel geleitet. Also da gab es fast nur Leitungsmomente und da landen wir halt manchmal wieder, dass wir dann sozusagen das durchprügeln, was wir jetzt wollen. Das wird nur noch geleitet. Oder was ich jetzt heute sehe, dass nicht geleitet wird. Dass man einfach denkt, ich muss die ganze Zeit dem Kind folgen. Und das, was wir alle wollen, Bedürfnisorientierung, ist etwas Wunderschönes, aber es ist keine Wunschorientierung. Wirklich nicht. Also Bedürfnisse und Wünsche muss ich einfach gut auseinanderhalten und dann wissen, dieses ist ein Bedürfnis, also Hunger, Schlafen, Kooperationsakku, alle, übermüdet sein, Überreizung, alles fein. Aber es gibt eben Wünsche und da muss man einfach gucken, nee, Wünsche werden nicht immer erfüllt, da leite ich jetzt. Dieser Mut zum Leiten, so, der ist irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen. Ich denke irgendwie, ich darf das nicht mehr. Also ich habe viele Eltern, die denken, ich darf das nicht. Also ich will auf keinen Fall autoritär sein, also darf ich das nicht. Und das ist ein bisschen schade, weil wenn ich den Zweijährigen leiten lasse, die Familie, dann ist der total überfordert. Das kann der nicht. Dann entsteht Chaos garantiert.
Total spannend, finde ich. Also macht wirklich Lust, finde ich, auch auf dein Buch. Ich würde jetzt aber vom Achtjährigen noch mal kurz zurück zum Anfang sozusagen. Und zwar würde mich mal interessieren, wie das eigentlich für so ein Neugeborenes ist. Und du fängst ja sozusagen bei deiner Kinderdolmetscherei bei Null an. Wie es für so ein Neugeborenes ist, wenn es aus Mamas Bauch plötzlich an die frische Luft katapultiert wird. Das muss doch eigentlich ein totaler Kulturschock sein, oder?
Total, wirklich. Also das Kind hat sehr viele Fragen. Also erstens ist es ja wirklich katapultiert. Zweitens erlebt es ja die Geburt wirklich auch voll mit. Also, und dann ist so, oh mein Gott, wo ist mein kuscheliges Wasserbett jetzt hin? Ich weiß gar nicht, was jetzt hier los ist. Ich habe plötzlich Platz. Es ist Temperaturveränderung, ganz viel Licht. Ich muss selbst atmen. Wie geht das denn? Also ich fange ja wirklich ganz, ganz vorne an. Das ist wirklich ein großer Kulturschock. Darum plädieren wir immer so gerne für ganz viel Zeit am Anfang. Dass man einfach sich diese Zeit nimmt, die ersten Wochen, und einfach sagt, wir machen so wenig wie irgend möglich. Und nicht gleich Kind rumzeigen oder jetzt die tolle Babyparty schmeißen, sondern einfach erstmal, wir lernen uns kennen und das Kind lernt die Welt kennen.
Ah, okay. Ja, das ist ja tatsächlich etwas, was man auch im Zuge vom Wochenbett immer wieder sagt. Aber oftmals ja war meine Meinung oder mein Eindruck, dass es eher so auf die Mutter konzentriert war. Aber das Kind braucht es genauso, ne? Oder halt noch notwendiger für das Kind, wie du erzählst, dass es ja so komplett alles neu ist. Also die Mutter erholt sich natürlich im Wochenbett von der Geburt, aber das Kind muss ja eine ganz neue Sprache lernen, sage ich mal.
Genau. Und es muss wirklich, es geht ganz von Anfang an los. Also du musst erstmal deine Sinne sortiert kriegen, so hören, wow, was ist das jetzt? Also du hast ja vorher schon gehört, aber halt gedämpft, ne, durch die Bauchdecke durch. Und sehen ist das Allerschwierigste. Also am Anfang sehe ich ja total verschwommen und ich sehe ja nur auf 20 Zentimeter einigermaßen scharf, aber auch das nicht. Gib doch mal einen kurzen Tipp ab, überhaupt wie lange das dauert, bis man wirklich so sehen kann, wie du sehen kannst. Wie lange dauert das? Kurze Testfrage.
Ich bin ein bisschen vorgebildet, weil meine Frau hat ein Bilderbuchladen und gibt es tatsächlich schon Bilderbücher für die ganz Kleinsten und das sind dann diese klassischen Schwarz-Weiß-Bücher und glaube, dass man man spricht immer von mehreren Wochen, das empfehlen wir auch den Kunden, aber ich weiß tatsächlich, und da hört dann mein Halbwissen auch auf, ich weiß nicht, sind es 4 Wochen, sind es 12 Wochen, interessanterweise bei den Büchern kommt dann immer eine Farbe dazu und dann sind sie immer für ein paar Wochen ältere Kinder. Aber jetzt haben wir die Expertin, also wie ist es?
Ist ja toll. Also nein, es ist alles noch viel schlimmer. Also natürlich kann ich dann irgendwann einigermaßen scharf sehen und Farben kommen ja auch relativ schnell dazu. Aber nochmal kurz für alle, bevor ich wirklich so sehen kann wie du, das heißt zum Beispiel Entfernungen einschätzen kann, wie schnell ein Auto kommt oder so, dauert es bis zum Schulalter. Okay. Wirklich. Also ich kann das immer noch nicht. Also so erste Klasse, dann geht's los, dass ich wirklich sehen kann, warte mal, der kommt jetzt in dem und dem Tempo auf mich zu. Insofern
da hat natürlich auch was mit Erfahrung zu tun dann. Ne? Genau. Also das Sehen ist ja das eine und dann, aber was sehe ich und was verbinde ich damit und was weiß ich darüber?
Kommt ja dazu. In dem Fall am besten mehrere Tage an der Autobahn verbringen, damit du die Geschwindigkeit einschätzen kannst.
Sowieso, also, das lernst du ja. Ja, unbedingt. Das sollte man, wollte ich gerade sagen, mit jedem Kind machen. Unbedingt mehrere Tage an der Autobahn, ganz wichtiges.
Ja, aber sind ja nicht nur Autos, sind ja auch irgendwie die Menschen. Wie schnell kommen die auf mich zu, oder? Oder Tiere, Hunde, wir haben einen Hund zu Hause irgendwie und da sieht man, ich meine, wie. Zum Beispiel, unser Beispiel, ein ganz niedlicher Hund zu Hause, wo ich dann manchmal, wenn wir auf der Straße sind, denke, warum haben denn diese Kinder Angst vor dem süßesten Hund der Welt? Aber ja klar, wenn du jetzt sagst, sie können vielleicht auch gar nicht so das Tempo so einschätzen, wenn der vielleicht ein bisschen stürmisch auf die zugeht.
Genau, das ist einfach viel, viel, viel schwieriger, als man so denkt. In so einem Kinderkopf ist eine ganze Menge los, genau.
Im Erwachsenenkopf manchmal auch.
Ja, nicht nur manchmal. Also vielleicht ist da sogar mehr los. Und mehr.
Was ist denn in deinem Kopf gerade los, Flo? Erzähl mal.
Die nächste Frage. Was sind denn die häufigsten Missverständnisse zwischen Säuglingen und Eltern? Also mal abgesehen davon, dass wir da ein großes Kommunikationsthema haben. Weil die einen können nicht kommunizieren, die anderen kommunizieren manchmal zu viel. Das ist nicht kompatibel, aber was sind denn so die häufigsten Missverständnisse? Weil wir haben ja gerade festgestellt, oder du hast es ja erklärt, dass es mit diesem Schreien, das ist eigentlich ja auch Nonsens eigentlich ist, ne? Also ich hatte jetzt vor kurzem, wann war denn man das? Ich weiß nicht, ob wir vor kurzem, Marco, eine Aufnahme hatten. Irgendjemand hat gesagt, es gibt Mütter, die können das ja dann unterscheiden. Voneinander. Wann hat es Hunger? Wann ist es müde? Wann ist Kacki in der Windel? Ja, oder wann ist der Vater doof? Also irgendwie so, wenn das nicht funktioniert, dann gibt's ja eigentlich nur Missverständnisse, oder?
Eigentlich ja. Also ich muss vielleicht nochmal sagen, einige Eltern schwören auf Dunstan Baby Language. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Es gibt eine Frau, die heißt, ich weiß ihren Vornamen gar nicht, Dunstan jedenfalls. Und das ist eine Opernsängerin mit dem absoluten Gehör. Und die hat sozusagen im Babyschreien so einzelne Unterschiede entdeckt. Sowas wie ne und und also ich finde es ganz faszinierend und es scheint einigen Eltern sehr zu helfen. Sie versucht, um mit Eltern beizubringen, dass die das auch hören. Das scheint bei einigen Eltern ganz toll zu klappen. Bei den meisten nicht. Also ich habe es auch versucht und dachte so, okay, vielleicht braucht man das absolute Gehör dafür. Ich war so, ob es jetzt nur ein Nee oder Hey oder, aber wie gesagt, ich will das jetzt nicht kleinreden. Viele Eltern fahren damit richtig gut und es kann dir einfach vom Anfang an sehr viel Sicherheit geben, dass du das Gefühl hast, boah, ich kann das echt dekodieren. Ich höre das wirklich raus.
Ja, aber spannend finde ich ja tatsächlich das, was du vorhin gesagt hast, dass die Babys, gerade wenn sie ganz, ganz klein sind, selbst gar nicht genau wissen, was ihre Bedürfnisse sind. Und dann schreien sie, weil ihnen irgendwas quer liegt, aber ob es jetzt der leere Magen ist oder die volle Windel.
Genau. Ist das dumm, aber man kann es einfach sehr, sehr schnell lernen, wenn das so ein gutes Zusammenspiel ist, weißt du? Also wenn man das sehr gut versteht, dann lernt das Baby im Gegenzug sehr schnell, aha, das ist das und das, weil dann bekomme ich immer, weißt du, das ist wie gesagt ein ganz, ganz spannendes Zusammenspiel. Insofern, da ist noch viel Forschungsbedarf, das ist leider auch noch nicht beforscht hier mit Dunstan. Mal gucken, wir treffen uns in 10 Jahren wieder, dann reden wir da weiter drüber, okay? Brauchen wir noch viel Forschung.
Ja, okay, gut.
Du, dann, aber warte, wir waren gerade woanders, ne? Entschuldige, ich bin einfach...
Da wir hatten nach den Missverständnissen zwischen Säuglingen und ihren Eltern gefragt.
Genau, aber genau. Was gibt's denn da noch so?
Also ich würde sagen, eines der größten Missverständnisse ist die Idee, dass das Kind sich langweilt. Also das ist ganz interessant, wenn das Kind schreit oder irgendwie unruhig wird, dann kommen die meisten Eltern auf die Idee, oh, das muss ja Langeweile sein. Weil liegt ja nur rum. Armes Kind, ne? Sieht ja von außen auch total langweilig aus. Wäre es ja für den Erwachsenen auch. Aber das Kind, also wenn es noch klein ist, lebt wie in so einem Krimi aus verschiedenen Geräuschen, Licht, Eindrücken, Lageveränderungen mit dem Körper. Das muss ich alles erstmal hinkriegen. Ich kämpfe gegen Schwerkraft. Wie geht das eigentlich? Wow, ich muss meinen Arm heben. Also ich bin mega beschäftigt und wirklich nie weiter entfernt von Langeweile als in den ersten Monaten. Aber da entsteht halt ein großes Missverständnis. Kind zeigt irgendwie eine Unruhe und dann fangen die Eltern an, das Kind hochzunehmen, ihm vielleicht was Interessantes zu zeigen oder abzulenken oder schunkeln, schütteln, rumgehen, was dann zu noch mehr Lageveränderungen führt, weißt du? Und dann kann ich leider, das ist wirklich gemein, weil es so gut gemeint ist, aber damit kann ich das Schreien einfach leider noch ein bisschen mehr anschieben. Das ist etwas... Schade, das Missverständnis.
Okay. Also was kann es denn letztendlich sein bei so Kleinen? Wahrscheinlich nur Hunger, müde oder tatsächlich irgendwelche Schmerzen, oder?
Der größte Punkt ist einfach Überreizung. Also sozusagen das Gegenteil von Langeweile. Denn stell dir einfach mal vor, du gehst in einen Supermarkt rein. Das kannst du mal machen als Experiment. Wenn du das nächste Mal in den Supermarkt gehst, stell dich mal hin und guck mal, was du eigentlich alles wahrnehmen würdest, wenn du das nicht wegfiltern könntest. Dann stehst du da nämlich und dann bist du so, warte mal, ich rieche jetzt Folgendes. Warte, hier ist es kalt am Kühlregal, an der Brötchentheke ist es warm. Piepen der Kasse, Lautsprecherdurchsagen, diese Dudelmusik im Hintergrund, Leute, die vorbeigehen, die riechen irgendwie anders. Hier riecht es so und so. Das ist ein Feuerwerk für Sinne. Und du hast halt gelernt, das alles wegzufiltern und kannst zielgerichtet deine Einkäufe erledigen. Und das Baby wird da so durchgeschoben und ist dem sozusagen ausgeliefert, weil es eben Reize noch nicht filtern kann. Und dann kann es schon sein, dass du, wenn du so auf dem Rücken liegend, so Neonlichter immer von oben durch den Supermarkt gefahren wirst, kann das schon ausreichen, dass du komplett überreizt bist und gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Und deswegen schreist. Und wenn dann Mama denkt, oh Gott, war ja auch langweilig, und noch mehr dazu addiert, dann kommen wir halt schnell in so einen ganz blöden Teufelskreis rein, den ich gerne auflösen würde.
Super Beispiel. Ich würde ganz gerne nochmal zu den Glaubenssätzen zurückkommen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, viele meinen so, Mama weiß alles intuitiv, ne, der sprichwörtliche Mutterinstinkt. Manche Leute sagen ja aber auch, und mal ein anderes Thema, wenn das Kind sprechen gelernt hat, wird's einfacher. Stimmt das wirklich oder ist das vielleicht ein Trugschluss?
Ja, das merkt man ja heute an manchen Erwachsenen, dass das nicht funktioniert.
Marco denkt an seine pubertierenden Kinder und ist so, hier wird gar nichts einfach.
Ja, wir sind ja ungefähr, wir haben das gleiche Schicksal, ne? Also du bist uns ein bisschen voraus mit deinen Kindern, aber.
Ja, ich bin voraus, genau. Ja. Mein Großer ist jetzt 22 und der Kleine ist 17. Insofern, ich bin schon etwas voraus. Also ich glaube, es wird tatsächlich einfacher. Das Schwierige ist nur, dass ich mir immer noch mal im Kopf haben muss, dass das Kind zwar sprechen kann, aber noch lange nicht Sprache also als Instrument benutzt, so wie wir es benutzen, sondern Sprache ist sozusagen ein Zusatz und das meiste passiert immer noch über Beobachtung, Handlung, Atmosphäre und sowas. Das dauert wirklich ziemlich lange, bevor ich Sprache wirklich so benutze, wie wir das tun. Insofern muss ich mir einfach denken, aha, es ist gehirntechnisch noch nicht so weit, wie ich gerne hätte. Also das vernünftige Ausdiskutieren von irgendwelchen Dingen kann ich eigentlich vergessen. Also Florian kann jetzt damit anfangen. Mit 8 geht das dann irgendwann.
Schön, der ist jetzt schon weiter als ich manchmal.
Ja, super, sehr gut. Also wenn nicht zu viele Emotionen dabei sind, ne, dann ist es bei uns allen so, dass Sprache und Vernunft wieder, sagen wir mal, ins Hintertreffen geraten. Aber bei Kleinkindern ist es halt grundsätzlich so. Also ein Zweijähriges mit vernünftigen Argumenten irgendwo zu kriegen wollen, nee, das funktioniert nicht. Das ist halt noch gerade in der magischen Phase. Es macht total viel mehr Sinn, wenn das Kind sagt, ich habe Monster unter meinem Bett, zu sagen, oh wow, was können wir tun? Hier ist mein Monster-Spray. Wir sprayen das unter das Bett oder weiß der Himmel, was man dann tut. Eine magische Lösung macht einfach viel mehr Sinn. Kinder finden Magie logischer als Logik.
Also ich hätte das jetzt ausdiskutiert.
Du hättest das jetzt ausdiskutiert?
Ich hätte das jetzt ausdiskutiert.
Ja, aus physikalischer Sicht ist es unmöglich, das Monster, guck mal hier, und wenn wir uns diese Statistik ansehen, dann ist das wirklich, ja, da bist du voll richtig.
Nein, einfach ist das in der Tat nicht, das stimmt schon. Was sind denn so die drei schwierigsten bzw. herausforderndsten Phasen eines Kindes bis ungefähr 6 Jahre?
Also erstens die Autonomiephase. Zweitens die Autonomie.
Die ist nicht nur für die Kinder schwierig. Das wissen wir auch.
Genau. Also, ja, also erstens die, zweitens die Autonomiephase und drittens würde ich sagen, die Autonomiephase.
Okay.
Insofern, ist das eigentlich, also so von außen betrachtet, ich weiß, man hat das Gefühl, alles ist schwierig und es gibt immer wieder neue Phasen und dann kommt jetzt dies und jetzt wieder das und man stolpert da so ein bisschen durch und denkt sich, hä, warte, was ist denn jetzt wieder los?
Darf ich einmal eingrätschen, Claudia? Irgendwie darf ich die Kinderdolmetscherin mal übersetzen und sagen, die Autonomiephase ist natürlich die Trotzphase, oder? Also Dankeschön. Man nennt es so nicht mehr, ich weiß.
Genau, man nennt es so nicht mehr, aber ganz viele nennen es noch so, weil es sich eben so anfühlt. Das Kind trotzt plötzlich. Aber wir haben das jetzt umbenannt, weil es geht eigentlich darum, dass man Autonomie entwickelt.
Entschuldigung, welches Wort sagt man nicht mehr? Trotz oder Autonomie? Ach so. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, was ist denn schlimm an Autonomiephase? Ich finde das sogar, finde das richtig gutes Wort.
Eben, das finden wir nämlich auch, wir Experten, weil Trotz heißt einfach, das Kind ist ja mit Absicht trotzig gegen mich. Also das ist wieder so ein, ich nehme es das dann persönlich. Und das wäre halt super, wenn ich das nicht mache. Einfach sage, oh Mensch, hier will jemand ein eigener Mensch werden. Das muss ja schwierig sein.
Das muss man unterbinden.
Und dann sehe ich halt, wie schwierig das ist, dass ich jeden Tag kämpfe damit, überhaupt meinen Willen zu entwickeln. Also okay, Wille. Ich will irgendwas. Das stelle ich so fest, wenn ich so jetzt, naja, Ende, also fast zwei bin, stelle ich fest, irgendwas möchte ich. Aber was mag das nur sein? Ist es das? Und dann kommt was anderes. Nein, ich will doch das. Das sieht man ja bei kleinen Kindern, dass das wahnsinnig schnell so hin und her geht. Und das hängt einfach damit zusammen, dass ich noch nicht weiß, wie mein Wille funktioniert. Ich muss das einfach üben, genauso wie alles andere. Wie geht etwas wollen?
Das ist spannend, aber das gibt wirklich, also das, was du jetzt gerade so die ganzen letzten 37 Minuten erklärt hast, ich habe da immer so Bilder von Erwachsenen im Kopf. Bei denen vielen das bis heute, also ne, du bist immer auf der Ebene, wenn ich dich übersetzen darf, immer so zwischen 0 und 6. Mhm. Und ich bin teilweise bei über 40, wo das noch nicht funktioniert.
Absolut. Bin ich total bei dir. Ich habe eine Kollegin, die hat ein Buch geschrieben, Kinder unter 7 verstehen, in Klammern, und alle, die sich so benehmen. Das fand ich sehr cool. Weil wir
das okay, da kannst du uns mal den Kontakt vielleicht erstellen. Heute wollen wir ja über dein Buch sprechen, aber das hört sich auch sehr interessant an.
Ja, das ist wirklich ein fantastisches Buch, kann ich wirklich empfehlen.
Gut,
danke. Genau, aber das ist ein anderes Thema. Gut. Ja, tatsächlich, das sehen wir eben alle, es bleibt eben lebenslang. Also mit Gefühlen umzugehen, bleibt ein lebenslanger Job.
Haben das diese Menschen dann nicht so richtig, also ist das, was du jetzt vorhin alles so beschrieben hast, ist das bei denen vorbeigegangen oder haben deren Eltern das nicht gewusst?
Ich würde mal sagen,
normale Annahme.
Ja, genau, da würde ich jetzt nicht gerne so sagen, wenn A, dann B, weil, Also alle reden, das ist nochmal vielleicht wichtig, es gibt keine Wenn-Dann-Verbindungen in der Psychologie. Wirklich nicht. Alle sagen das. Überall auf Instagram sieht man, wenn du diese Sätze sagst, dann. Mhm. Die gibt es aber nicht. Menschen sind viel, viel komplexer. Und wenn ich das mache, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher, dass das und das entsteht. Aber es ist überhaupt nicht 100% sicher. Gar nicht. Wirklich, das kann man einfach vergessen. Es gibt so viele Einflüsse von außen, da kann man sich beruhigt zurücklehnen und sagen, ich bin nur ein Einfluss.
Aber das finde ich gut, dass du das gerade sagst, weil ich glaube, das funktioniert oder das betrifft einfach auch Kinder zwischen 0 und 6 Jahren. Denn auch da, wir gehen ja sehr häufig von einer klaren Annahme aus. Das meint es jetzt so, das Kind, oder meint es halt so. Dabei ne, muss man wahrscheinlich immer die, also es ist eine sehr komplexe Gleichung aus ganz vielen Unbekannten oder Faktoren, die dann da hineinspielen, bevor man eigentlich wirklich weiß, was das Kind dann wirklich möchte.
Genau, perfekt. Und wie gesagt, das Thema Gefühle bleibt ein lebenslanges. Also wenn ihr mir sagt, ihr wart jetzt die letzten 5 Jahre nie wütend und habt nie da irgendwie unangemessen reagiert, ohne so Sachen, wo man sich im Nachhinein sagt, oh Mann, da hätte ich jetzt aber auch mal besser so und so.
Ach, das hatte ich erst vor 2 Tagen.
Siehst du, genau. Das ist absolut normal. Ich bin besonders spezi, das im Autoverkehr zu machen. Das ist großartig, wie ich schimpfen kann im Autoverkehr, großartig. Vor allen Dingen frage ich mich immer, also ich schimpfe dann mit dem Autofahrer vor mir und bin so, kannst du nicht endlich mal? Und während ich auf dem Weg bin zu einem Seminar Feinfühligkeit im Krippenalter und denke, finden Sie den Fehler irgendwie? Das ist alles nicht so wichtig.
Den nächsten Podcast machen wir im Auto mit Claudia zusammen. Das wird lustig.
Fahr doch mal schneller. Wieso? Hier ist doch... Ja, genau.
Gut, wir wollen jetzt nichts mit Piep unterlegen irgendwie. Also keine Schimpfwörter jetzt bitte. Reiß dich zusammen. Wir sind gleich zu Ende mit dem Podcast. Ich wollte einmal das Thema fantastische Bücher anschneiden. Du hast gerade gesagt, das ist ein fantastisches Buch. Ich möchte auf dein fantastisches Buch doch noch einmal zurückkommen. Gute Überleitung.
Vielen Dank.
Ich bin tatsächlich mittendrin, bin also noch nicht ganz durch. Aber ich glaube, auf dem Buchrücken habe ich gelesen, das Versprechen, wie geht glücklich sein mit Kindern? Oder und ich meine, das setzt ja fast voraus, dass man unglücklich ist, wenn man Kinder hat. Aber nein, das wollen wir jetzt mal dahingestellt lassen. Aber wie geht glücklich sein mit Kindern? Magst du ein bisschen spoilern?
Klar. Also ich gehe davon nur mal aus, weil sehr viele haben auch diesen Glaubenssatz im Kopf, dass Kinder einen glücklich machen. Und das ist ja ganz interessant, dass man das automatisch erwartet. Jetzt habe ich ein Kind, jetzt bin ich glücklich. Und dann stellt man fest, dass viele neue Aufgaben auf einen hereinprasseln. Und Glück ist eben etwas, was man einfach nicht von außen bekommen kann, sozusagen. Vielleicht hatte das mal schon jemand, dass man gesagt hat, oh, wenn ich endlich das und das habe, dann bin ich glücklich. Und dann war man an dem Punkt und dachte, warte mal, geht ja irgendwie weiter, das war es jetzt doch nicht. Das hat man bei fast allen Sachen. Und bei Kindern ist es halt auch so, dass du dich dafür entscheiden musst, glücklich zu sein. Also du musst derjenige sein, der sagt, ich lege jetzt den Fokus darauf. Ich entscheide mich dafür und ich schaue, wie mein Kind mir dabei helfen kann. Und das kann es halt wirklich fantastisch. Also Kinder sind die besten Glückslehrer überhaupt. Kannst du jeden Yoga-Lehrer für stehen lassen, weil Glück geht halt über sozusagen über den Augenblick, also über sinnliche Erfahrungen. Und wenn du deinem Kind einfach zuguckst, wie es so Sand durch die Finger rieseln lässt, wie es völlig fasziniert den Marienkäfer auf dem Blatt sieht und diese kleinen Beinchen zählt, während du schon wieder irgendwo anders hin unterwegs bist, dann kannst du dich davon einfach lernen, weißt du? Langsam werden, runterkommen, zuhören und einfach hinschauen, was dein Kind gerade entdeckt. Und wenn du damit hingehst, dann ist Glück wirklich allgegenwärtig.
Hast du wirklich... Die Entdeckung der Langsamkeit.
Die Entdeckung der Langsamkeit ist ja ganz interessant, was mit Zeit passiert. Also Babyeltern wissen das, dass die Zeit sich irgendwie verschiebt, sobald man ein Baby hat, ne? Ist doch spannend, oder?
Was war denn das gerade für eine Geste?
Also ich wollte euch meine Gänsehaut wollte ich euch zeigen.
Schön. Ja, es ist wirklich Gänsehaut, wenn man so denkt, boah, was für ein toller Lehrer sitzt da bei mir im Wohnzimmer. Und ich hatte so ein Erlebnis mit meinem Sohn, wo der 2 Jahre alt war und Autos spielte, so auf dem Teppich. Und ich war in typischer Erwachsenenmanier irgendwie, was habe ich gemacht, Wäsche zusammengelegt. Und dabei war ich so im Kopf wieder irgendwo unterwegs und ne, Sorgen und man muss noch und ich hatte noch und was war eigentlich und To-Do. Und dann guckt mein Sohn nur hoch und sagt, Mama. Und ich guck so und sag, ja, was ist denn? Und er guckt mich nur kurz an und senkt wieder den Kopf und spielt weiter Auto. Und er wollte mich einfach nur zurückholen. Mama, wo bist du denn schon wieder? Hier ist das, was gerade stattfindet. Wir und ich bin jetzt hier dabei, sinnlich mein Auto in der Hand zu haben. Es fühlt sich ganz kalt an und dann schiebe ich das und dann bin ich voll da. Und das können wir wirklich gut wieder lernen davon.
Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, ich glaube, mein Sohn beherrscht das zu gewissen Teilen immer noch ganz gut. Er setzt sich einfach hin und baut Lego und das macht er eben die ganze Zeit und ist total versunken und hört dabei ein Hörbuch.
Oh, toll.
Und das ist für ihn mittlerweile eigentlich fast schon eine Notwendigkeit.
Ja. Das hat mein Sohn damals auch gesagt, der war auch so ein Lego-Fan, hat gesagt, das bringt ihn total runter und entspannt ihn. So dieses Kreativsein, aber in so einem langsamen Tempo. Ja. Und das fand er unglaublich toll. Also wollte ich nicht Lego als Therapie vorschlagen, aber naja.
Claudia, ich weiß nicht, ob du vorbereitet bist, aber ich frage jetzt einfach mal. Also auf Spotify gibt es nämlich eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast und von Gästin zu Gästin, ich weiß gar nicht, ob man das gendert, anwächst. Na, jedenfalls darf sich jeder, der einmal im echten Papas-Podcast war, ein Lied wünschen, das auf diese echte Papas-Playlist von Spotify kommt. Das kann ein Lied sein, was du heute Morgen im Radio gehört hast, als du auf 180 warst und die anderen Straßenverkehrsteilnehmer bestimmt hast. Kann aber auch ein Lied sein, wie du runterkommst. Kann ein Lied sein, was zum Thema passt. Ich weiß nicht, ob du, als du dein Buch geschrieben hast, vielleicht ständig nur das eine Lied gehört hast. Also du hast die freie Auswahl. Das macht's manchmal so schwierig. Welches Lied dürfen wir auf die echte Papas-Playlist von Spotify setzen, Claudia?
Oh, das ist wirklich eine schwierige Frage gewesen. ich muss jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich bin leider ein totaler Musical-Fan. Peinlicherweise. Ich liebe Musicals, kommt meinem kindlichen Gemüt entgegen. Besonders die neuen Musicals. Aber jetzt so zum Thema Kinder, soll ja auch ein bisschen zum Thema passen, fällt mir dann ein ganz altes Musical ein, und zwar Mamma Mia. Und da sind ja diese ganzen schönen ABBA-Songs drin. Und da gibt es ein Lied, das heißt, durch meine Finger rinnt die Zeit. Das ist so ein schönes Lied, was eine Mutter singt für ihr jetzt in die Welt hinausgehendes Kind. Und das würde ich mir, glaube ich, wünschen. Das muss da irgendwie drin sein auf eurer Playlist.
Oh, schön, oder?
Stimmt.
Also, finde ich eine hervorragende Wahl. Setzen wir auf die echte Papas-Playlist von Spotify, die ihr, Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung für uns, die ihr abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast selbst. Abonnieren, anhören, weitersagen, bewerten. Mindestens 5 Sterne müssten drin sein, würde ich mal sagen. Oder ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr auch Fan dieser Songs seid oder wenn ihr irgendwie Fragen zu uns habt oder zu Claudia. Und der Flo weiß immer, an wen die E-Mail geht.
Genau, die geht an podcast@echtepapas.de.
Genau, und wo wir gerade so schön Werbung machen, machen wir natürlich auch nochmal Werbung für dich, Claudia, beziehungsweise, wir haben es anfangs schon gesagt, dein erstes Buch, übrigens ein Spiegel-Bestseller, gibt's überall, wo es gute Bücher gibt. dann bist du
und
bei...
Im Podcast kann man mir auch folgen, ne? Ich mache jetzt auch einen eigenen Podcast, hurra!
Und man kann dir natürlich noch bei Instagram und bei TikTok folgen, also bei TikTok... Ist auch viel los bei dir, ne? Das ist ungewöhnlich eigentlich bei unseren Gästen. Aber.
Das stimmt. Ich weiß, ja, das ist eine total vernachlässigte Plattform. Ich weiß, das hat immer keiner so drauf, aber das ist schön da auf TikTok.
Also Buch, Podcast, Instagram, TikTok. Wann kommt der Film, die Kinderdolmetscherin?
Nächsten Mittwoch.
Okay, gut. Also soweit bist du noch nicht.
So gar nicht.
Aber, also, man muss ja sagen, dein Buch ist ja sozusagen aus der Perspektive eines Kindes geschrieben. Ne? Also Insoweit ist das schon die ideale Romanvorlage. So ein bisschen wie, guck mal, wer da spricht, würde ich mal sagen.
Oh Gott, okay. Ach Gott, das war dieser Film aus den, wann war der denn? 90er, 80er, genau, wo man immer irgendwas reingelegt hat.
Mit John Travolta und Kirstie Alley, genau.
Oh mein Gott, ja. Aber es waren immer Erwachsenengedanken. Ganz
das
wichtig.
War Thomas Gottschalk, der das Kind gesprochen hat.
Echt? Oh mein Gott. Okay, gut. Also nein, an alle Filmemacher da draußen, vergesst es bitte.
Gut, aber um es kurz zu machen, du bespielst viele Plattformen, damit bist du jetzt erstmal gut versorgt. Wir können jetzt nicht noch irgendwie, du gehst jetzt nicht auf große Lesereise oder sitzt schon am zweiten Buch, sondern jetzt wird erstmal das gefeiert.
Also ich mache eine Leseveranstaltung tatsächlich in Berlin bei Thalia, ja, im Herbst. Und was mein nächstes großes Projekt ist, wir haben festgestellt, dass es so viele Fragen gibt als Eltern und auch das Buch nicht alle klärt. Und es wäre so schön, immer zu jeder Zeit an jedem Ort verfügbar jemanden zu haben, der Fragen beantwortet. Und darum wollen wir jetzt so eine große Online-Community gründen und anfangen. Da sind wir gerade dabei, rauszufinden, wie das denn geht und was sich Eltern wünschen. Und da sind wir gerade dabei. Das ist das Projekt, was ich gerade bearbeite.
Okay, aber wenn man dir da fleißig auf Instagram und TikTok folgt, ist man da wahrscheinlich immer up to date.
Genau. Oder also wenn man ganz sicher sein will, natürlich auf meinem Newsletter, auf meiner Website, kriegt man natürlich immer dann gleich alle Infos verlässlich. Bei Instagram weiß man ja nicht so genau, ob das auch ausgespielt wird. Wenn man es direkt haben möchte im Postfach, habe ich auch einen Newsletter, wo man sich gerne eintragen kann.
Super. Wir verlinken das in den Shownotes mit deiner URL, mit deiner Website und dann sind wir, glaube ich, auf Nummer sicher, oder?
Toll, vielen Dank.
So, ich bin nicht wunschlos glücklich, weil es gibt noch so viele Fragen, aber ich bin sehr glücklich mit diesem Gespräch und freue mich, dass wir Claudia tatsächlich dazu bewegen konnten, bei uns vorbeizuschauen.
Und dann sehen wir uns in 14 Tagen.
Genau. Claudia, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ich bedanke mich auch. Vielen Dank an alle.
Dass du da warst.
Okay, tschüss. Bis dann. Tschüss.
Ciao.